You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Willkommen zu den Antifa-Nachrichten vom 28.03.2024. In der heutigen Ausgabe sprechen wir zunächst über ein rechtsextremes Kampfsportzentrum in Halle und über eine linke Aktivistin, welche nach Ungarn abgeschoben werden soll. In unserem dieswöchigen Beitrag greifen wir erneut den Prozess nach der Tötung von Mohamed Drameh in Dortmund auf und schauen diesmal genauer auf das Aussageverhalten der PolizeibeamtInnen. Danach erinnern wir dann, wie jede Woche, an die Opfer rechter Gewalt und geben euch zum Schluss noch einige Veranstaltungshinweise. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Palästina-Kongress in Berlin könnte verboten werden. Das prüft derzeit der Berliner Senat. Ein Verbot des Kongresses wurde unter anderem vom Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas gefordert. Der Kongress wird unter anderem ausgerichtet von Gruppen der Palästina-Solidarität wie Boykott, Divestment and Sanctions Berlin, Palästina spricht, ArbeiterInnenmacht, Revolutionäre Linke, die Alliance of Internationalist Feminists und jüdische Stimmen für einen gerechten Frieden im Nahen Osten und will auf die Anliegen der PalästinenserInnen aufmerksam machen. An dem Kongress sind sowohl antisemitische und gewaltverherrlichende AkteurInnen wie auch israelkritische und antikoloniale AkteurInnen beteiligt. KritikerInnen befürchten, legitime israelkritische und dekoloniale Perspektiven würden instrumentalisiert und verzerrt und der Kongress könnte als Katalysator für Antisemitismus fungieren sowie zur Befürwortung des fundamentalistischen Islamismus genutzt werden. Rechtsextremes Kampfsportzentrum in Halle vor Eröffnung abgebrannt. Die Gladiator Fight Academy war von Kampfsportlern aus dem rechtsextremen Hooligan-Milieu geplant. Es handelt sich dabei um eine 20x30 Meter große Lagerhalle im Osten der Stadt. Die Betreiber waren unter anderem der Kampfsportler Theo W., gegen den 2021 bereits eine Haftstrafe wegen Angriffen einer Neonazi-Hooligan-Gruppe verhängt wurde. Auch gegen Christopher H., einem weiteren Betreiber, wurde wegen einem brutalen Angriffs eine Haftstrafe auf Bewährung verhängt. Mit der Öffnung des Kampfsportzentrums hätte ein Trainingsort für militante Neonazis entstehen können. So Valentin Hacken von Halle gegen Rechts gegenüber dem MDR Investigativ. Nun stand die Lagerhalle mit Fitnessgeräten in der Nacht von Montag auf Dienstag in Flammen. Es wird von einer Schadenssumme in Höhe von ca. 250.000 Euro ausgegangen. Die Ursache für den Brand ist unklar. Staatlicher Hass auf Antifaschistinnen. Linke Aktivistin droht die Auslieferung nach Ungarn. Linken AktivistInnen wird vorgeworfen, beim Neonazi-Treffen Tag der Ehre in Budapest vor einem Jahr Neonazis körperlich angegriffen zu haben. Der zwischenzeitlich erhobene Vorwurf des versuchten Mordes wurde zwar am 21.03. verworfen, trotzdem befinden sich die Beschuldigten weiterhin in einer Notsituation. Eine der beschuldigten Personen, Maya T., sitzt zurzeit in Dresden in U-Haft. Der Generalbundesanwalt räumt nun den Verfahren in Ungarn Priorität gegenüber einem Prozess vor deutschen Gerichten ein. Damit macht er den Weg frei für eine Auslieferung der nicht-binären Person an ein queerfeindlich regiertes Land mit menschenunwürdigen Haftbedingungen. Gegen eine Auslieferung spricht, neben einem eigenen Verfolgungsinteresse der deutschen Justiz, die Schutzpflicht für eigene Staatsangehörige im Ausland. Neues Bündnis in Leipzig will gegen Rechtsextremismus mobilisieren. Das Bündnis Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte plant vor den kommenden Kommunal- und Europawahlen große Demonstrationen gegen rechts. Mehr als 100 Organisationen und BürgerInnen haben den Aufruf des Bündnisses unterschrieben. Dazu zählen Gewerkschaft, Parteien, Vereine und prominente Persönlichkeiten wie der Oberbürgermeister Burkhard Jung der SPD. Die CDU gehört bisweilen nicht dazu. Die Demonstrationen sollen jedenfalls kurz vor den Wahlen stattfinden, um ein wirksames Zeichen gegen rechts zu setzen. Bundesweit wird ein Rechtsruck bei den Landtagswahlen dieses Jahr in Sachsen und anderen ostdeutschen Bundesländern befürchtet. Frankfurter Tafelrunde tagt noch bis Mai. Im Januar wurde das Neonazi-Treffen der Frankfurter Tafelrunde von Antifas enttarnt und dokumentiert. Bei dem Vernetzungstreffen auf den Römerberg 6 im Restaurant Schwarzer Stern versammeln sich seit Oktober regelmäßig etwa 50 Rechtsradikale aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Auch hessische AfD-PolitikerInnen sind regelmäßig Gäste. Organisiert wurde das Treffen von Astrid Gräfin von Luxburg und ihrem Mann Rüdiger Graf von Luxburg. Als Referenten sind unter anderem Erik Lehnert vom Institut für Staatspolitik, der ehemalige Anti-Antifa-Prof Hans-Helmut Knitter und die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries-Passer bekannt. Studie zeigt Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Rechtsextremismus. In einer kürzlich veröffentlichten Studie mit dem Titel Extrem einsam vom Think Tank des Progressiven Zentrums wurde die Einsamkeit von Jugendlichen zwischen 16 und 23 genau unter die Lupe genommen. Dabei kam zunächst heraus, dass ca. die Hälfte der Jugendlichen sich manchmal bis immer emotional einsam fühlen. Jugendliche, die sich häufig einsam, unverbunden und unverstanden fühlen, haben mit höherer Wahrscheinlichkeit demokratiegefährdende Einstellungen. Das erklären die AutorInnen der Studie mit einer durch die Einsamkeit ausgelösten Unsicherheit sowie einem erhöhten Misstrauen in andere Menschen und die Politik. Vor einigen Wochen haben wir hier in den Antifa-Nachrichten über den Prozess im Fall des getöteten Jugendlichen Mohamed Lamine Dramee berichtet. Während wir im ersten Beitrag die ersten 5 Prozesstage zusammengefasst haben, werden wir in diesem Beitrag auf das Aussageverhalten der PolizeibeamtInnen schauen, welche ab dem 6. Prozesstag befragt wurden.
Am Nachmittag des 8. August 2022 ging ein Notruf aus der Jugendhilfeeinrichtung St. Antonius bei der Dortmunder Polizei ein. Ein Mitarbeiter der Einrichtung gab an, dass der suizidgefährdete Mohammed mit einem Messer an seinem Bauch alleine im Innenhof der Einrichtung sitzen würde. Er bat die Polizei um Hilfe. Die herbeigerufenen PolizistInnen schalteten weder ein Kriseninterventionsteam noch einen Dolmetscher ein. Sie besprühten den Jugendlichen mit Pfefferspray und setzten anschließend 2-mal den Taser ein. Augenblicke später wurde er mit 5 Schüssen aus einer Maschinenpistole erschossen. Mohamed Lamine Dramee starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Nun sind 5 PolizistInnen angeklagt. Der Schütze Fabian S. wegen Totschlags, 3 seiner KollegInnen wegen gefährlicher Körperverletzung und der Einsatzleiter wegen Anstiftung dazu. In den ersten 5 Prozesstagen wurden die zivilen ZeugInnen, die MitarbeiterInnen der Jugendhilfeeinrichtung, verhört. Seitdem gab es 4 weitere Prozesstage, in denen die polizeilichen ZeugInnen aussagten. Während der ersten Prozesstage sind immer wieder Missstände im Umgang mit den zivilen ZeugInnen und Angehörigen Mohammeds aufgefallen. Auf sie wurde hoher psychischer Druck ausgeübt. Aufgrund des Aufbaus des Saales mussten die Brüder Mohammeds den Angeklagten gegenüber sitzen. Außerdem hatte die Nebenklage mehrmals beantragt, dass Fotos, die im Laufe des Prozesses begutachtet werden, auf dem vorhandenen Bildschirm im Saal statt nur im kleinen Format auf dem Richtertisch gezeigt werden. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Wundersamerweise wirkten die Beschwerden ab dem 6. Prozesstag. Pünktlich zur Befragung der PolizistInnen wurden erstmals Bilder auf den Bildschirmen gezeigt, sodass alle Prozessbeteiligten das Geschehen mitverfolgen konnten. Nun, da PolizistInnen befragt wurden, stellt sich die Frage, ob und wie sich Veränderungen im Umgang mit zivilen ZeugInnen zu den BeamtInnen zeigen und welche Vorteile polizeiliche ZeugInnen gegenüber Zivilen haben. Am 6. Prozesstag haben erstmals 2 Zivilbeamte des Einsatztrupps Nord ausgesagt. Es ist wichtig, die Aussagen von PolizistInnen besonders kritisch zu hinterfragen, denn sie haben Erfahrungen mit ZeugInnen-Aussagen, kennen den Sprech der Justiz und wissen genau, wie sie sich selbst und ihre KollegInnen vor Strafverfolgung schützen können. Sie haben also als BerufszeugInnen einen erheblichen Vorteil zu Personen, die keine Erfahrung mit ZeugInnen-Aussagen haben. Der freie Journalist Frido, welcher den Prozess besucht, schilderte Radio Nordpol, wie das Aussageverhalten der polizeilichen ZeugInnen mehrlich im Kontrast zu denen der zivilen ZeugInnen steht. Mit dem 6. Prozesstag hat sich das gesamte Aussageverhalten von den gehörten ZeugInnen verändert.
Gerade im Kontrast zu den letzten Verhandlungstagen, als ja die Betreuenden aus der Jugendhilfeeinrichtung ausgesagt haben, teilweise wirklich sehr emotional waren, auch noch in ihrem Aussageverhalten und aber auch einfach eine emotionale Nähe zum Geschehen sozusagen dort im Innenhof haben erkennen lassen. Heute hat sich das Ganze gedreht. Heute saßen dann eben das erste Mal PolizeibeamtInnen, namentlich 2 Polizisten, die in Zivil hier in der Nordstadt unterwegs sind, saßen dort im Zeugenstand und da hat sich schon alles verändert, allein in ihrem Auftreten.
Während die zivilen ZeugInnen empathische Perspektiven auf die Tat und teils eigene Betroffenheit widerspiegelten, führen die PolizistInnen polizeiliches, nüchternes und entpersonalisierendes Sprechen und Denken vor.
Da wurde von Aufklären gesprochen, Personen werden nicht irgendwie getroffen, sondern sie werden festgestellt, Positionen werden eingenommen, eingesetzte Waffen sind dann Einsatzmittel oder zum Beispiel die Betreuer aus der Jugendhilfeeinrichtung. Das sind dann sogenannte Mitteiler im Polizeisprech, der heute eben sehr viel zu hören war vor Gericht. Und dann folgten jeweils irgendwie so 10- bis 15-minütige Monologe, in denen die einfach sozusagen von vorne bis hinten einmal erzählten, wie die Situation ihrer Meinung nach war, dass man merkt, dass sie vorbereitet waren darauf.
Ein entscheidender Vorteil der BerufszeugInnen ist es nämlich, dass sie sich auf ihre Aussagen vorbereiten können, da sie Zugriff auf Zeugenaussagen haben.
In dieser Berufszeugenschaft von PolizeibeamtInnen vor Gericht, dass es Usus ist, dass sie ihre Vernehmungsprotokolle auch vor den Verhandlungstagen sozusagen sich nochmal durchlesen und dann top vorbereitet und eben im Kontrast zu zivilen ZeugInnen, die niemals überhaupt Zugriff haben auf ihre Vernehmungsprotokolle, dass dort einfach PolizistInnen vor Gericht als ZeugInnen ganz anders auftreten. Die beiden wurden auch explizit heute danach gefragt, ob sie ihre Aussage vorher nochmal gelesen hätten oder sich vorbereitet hätten darauf. Und sie haben das negiert. Sie haben gesagt, sie hätten das natürlich im Kopf sich darauf vorbereitet, aber ihre Aussagen, die hätten sie niemals gelesen jetzt vorher noch. Da haben aktenvertraute Menschen nach dem Prozessende heute durchaus durchblicken lassen, dass sogar in weiten Teilen heute diese monologisierenden Ausführungen von denen eigentlich wirklich eins zu eins ihre Aussagen waren, die die vor 1,5 Jahren bei der Kripo Recklinghausen getätigt haben. Da kann man sich fragen, ob die einfach ein sehr gutes Gedächtnis haben und nur in diesem Polizeisprech sind, sodass auch jetzt wieder dasselbe bei rauskommt. Oder aber ob sie doch vielleicht ihre Aussagen nochmal gelesen haben.
Dementsprechend hatten die Aussagen Protokollcharakter, wirkten monologisiert, eins zu eins reproduziert und auswendig gelernt. Neben den detailgetreuen Erzählungen gab es in anderen Situationen große Erinnerungslücken. Detailfragen werden ausweichend beantwortet. So Lisa Grüter, Anwältin der Nebenklage.
Man hat gemerkt, wann immer das von dieser Aussage, die schon bekannt war, abwich und Fragen so ein bisschen links und rechts daneben ging, wurde es erheblich schwammiger als bei dem anderen Teil. Und ja, besonders auffällig fand ich es, als sie gefragt wurden, wie sie im Nachhinein über den Einsatz gedacht haben, wie sie sich gefühlt haben, wie sie damit umgegangen sind. Da schwang wenig empathisches, menschliches mit.
Des Weiteren haben BerufszeugInnen den Vorteil, dass sie einen gewissen Vertrauensvorschuss der Justiz genießen, dass sie angeblich besonders neutral und unvoreingenommen seien. Der Solidaritätskreis Justice for Mohammed schreibt auf ihrer Seite zum 6. Prozesstag, Zitat, die Kammer verhält sich den BeamtInnen gegenüber den zivilen ZeugInnen völlig anders. Es gibt keine Versuche der Verunsicherung oder Verunglaubwürdigung und ungenaue Aussagen werden als Schätzfehler akzeptiert. Zitat Ende. Friedo, freier Journalist und beim Prozess vor Ort, nennt ein Beispiel für das Vertrauen in die Beamten gemäß dem Dogma polizeilicher Berufszeugen.
Zu Beginn sozusagen, noch vor deren Befragung, sind beide vom Richter in den Saal gerufen worden, wo eigentlich dann eben die Belehrung stattfindet von Rechten und Pflichten als Zeugen. Und da sagte Herr Richter Kelm dann zum Beispiel, ja, Sie sind doch Polizeibeamte, da sind Ihnen Ihre Rechte und Pflichten bekannt. Und das war dann quasi seine Belehrung. Sonst bei Zeugen hört sich das ganz anders an, zivilen Zeugen hört sich das anders an. Und auch danach haben dann die Polizisten immer im Bereich, wo die persönlichen Daten erörtert werden, das total routiniert runtergerockert. Und da merkt man einfach, dass das Berufszeugen sind. Jeder Polizist sagt in seiner Laufbahn 10-100-fach aus vor Gerichten. Und sie wissen einfach, was da auf sie zukommt.
Ab dem 6. Prozesstag, an dem erstmals polizeiliche ZeugInnen aussagten, fällt in den Aussagen häufig das Wort Messerlage. Ein Wort, was in den kommenden Prozesstagen häufiger verwendet wird. Der Begriff steht für ein unglaublich entlarvendes Einsatznarrativ der Polizei. Friedo, freier Journalist, erläutert die absurde Handlungsreaktion von PolizistInnen, sobald eine sogenannte Messerlage besteht.
Selbst nach der Schussabgabe, nochmal, wir vergegenwärtigen uns 6 Schüsse aus einer Maschinenpistole, 2 aus einem Taser auf Mohammed, dass selbst danach, das sagte der eine von den Zivi-Cops aus, für ihn noch immer die weiterhin größte Gefahr durch das Messer bestand. Und man dann deswegen Mohammed fixierte auf dem Boden, der schon nach Schmerzen schreiend auf dem Boden lag, weil man das Messer noch nicht sichergestellt hatte zu diesem Zeitpunkt. Und auch in einem anderen Moment der Aussage hat er erzählt, dass allein das Wissen um ein Messer sozusagen eine Bedrohungslage darstellt für PolizistInnen. Und das ist sehr interessant, weil es polizeiwissenschaftlich auch zum Beispiel total gut erforscht ist oder auch im polizeikritischen Kosmos einfach ein Faktenwissen ist, dass diese Messerlagen von der Polizei, das ist so rübergeschwappt aus den USA und wird sehr stark propagiert von den Polizeigewerkschaften hier in Deutschland, sozusagen wirklich jeglichen Menschenverstand in Polizisten hirn aussetzt und es dann rein nur noch um die Eigensicherung geht und die Kontrolle der Situation. Und genau dieses Einsatznarrativ der Kontrolle der Situation, das hat Mohamed Lamin Drame das Leben gekostet am 8.8.2022.
Trotz dieser polizeilichen Einsatzlogik, die wirklich sprachlos macht, fielen beiden BeamtInnen auch anderthalb Jahre nach der Tat keine alternativen Handlungsmöglichkeiten ein.
Sie kamen noch immer nicht dazu, diesen wirklich ja augenscheinlich katastrophalen Einsatz heute mit dem Wissen, wie er ausgegangen ist, anders zu bewerten, sondern begutachten ihn noch immer aus dieser rein polizeilichen Brille des Einsatzgeschehens. Und die Polizei daraus allein durch das Wissen des Messers eine Fremdgefährdung für sich selber konstruierte. Und sie haben sich ja selber auch Mohammed genähert und hatten zu jedem Zeitpunkt überhaupt die Entscheidungshoheit darüber, wie nah sie dem Messer kommen wollen.
So eine Widersinnigkeit sowie mehrfache Tatbeschreibungen der PolizistInnen im technokratischen Stil führt bei Mohammeds Brüdern Sidi und Lassana zu einer unglaublichen Belastung. Die beiden, deren Anwesenheit bis dato an keinem Prozesstag gewürdigt wurde, verließen am 7. Prozesstag unter Tränen den Saal. Dabei stand es nicht zur Debatte, den Prozess zu pausieren. Justice for Mohammed schreibt auf ihrer Website: Eine Begleitung aus dem Publikum darf nicht mitgehen, sondern muss durch den BesucherInneneingang ums gesamte Gebäude laufen, um ihnen beizustehen. Beim Hustenanfall einer Chefin wird der gesamte Prozess einige Minuten pausiert. Die Widersprüchlichkeit in diesem Prozess zieht sich bis ins Unendliche. Umso wichtiger, dass es den Solidaritätskreis Justice for Mohammed gibt. Sie sind jeden Prozesstag vor Ort, dokumentieren kritisch die Geschehnisse an den Prozesstagen und unterstützen die Angehörigen Mohammeds und fordern gemeinsam mit diesen eine lückenlose Aufklärung des Tatgeschehens und Gerechtigkeit für Mohammed. Abschließend ein Ausschnitt aus dem Gespräch von Radio Nordpol mit Mohammeds Brüdern Sidi und Lassana.
Was ich von dem Prozess erwarte, ist, dass Gerechtigkeit gesprochen wird. Wenn wir Gerechtigkeit erfahren, werden auch unsere Freundinnen vom Soli-Kreis diese Freude mit uns teilen. Damit werden auch alle, die für Gerechtigkeit aufgestanden sind, weiterhin Kraft finden. Wir haben die Hoffnung, dass zum Ende alles gut werden wird. Wir, die Familie, fordern, das Dorf und die umliegenden 75 Dörfer fordern, die Freundinnen von Mohammed fordern, die großen Brüder Mohammeds fordern, die Mutter und der Vater Mohammeds fordern und die großen Schwestern Mohammeds fordern. Gerechtigkeit für Mohammed. Die ganze Welt fordert Gerechtigkeit für Mohammed, dass die Gerechtigkeit siegt, dass dafür gesorgt wird, dass die Wahrheit herauskommt.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Willy Wark. Am 25. März 2001 wurde Willy Wark von Neonazis vor einer Disco in Milzau brutal zusammengeschlagen. Drei Tage später erlag er seinen Verletzungen. Da Willy Wark einige Monate vor dem Angriff den 19-jährigen Haupttäter wegen unterlassener Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall angezeigt hatte, vermutete die Behörde zunächst kein politisches Motiv. Die Jugendkammer des Landgerichts Halle allerdings sah einen Zusammenhang zwischen der Brutalität und der rechten Einstellung der Täter. Am 13. November 2001 wurden die fünf Angeklagten wegen Mordes und Beihilfe zum Mord zu Strafen zwischen 4 und 8 Jahren verurteilt. Obwohl Willy Wark in der Landesstatistik als Todesopfer rechter Gewalt auftauchte, wurde er im Verfassungsschutzbericht nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jana G. Am 26. März 1998 wurde die 14-jährige Jana G. von einem rechten 15-Jährigen in Saalfeld erstochen. Sie traf auf den Täter, als sie mit einer Freundin spazieren ging. Der Täter zückte augenblicklich ein Messer und tötete Jana G. Sie erlag am selben Tag ihren Verletzungen. Sie und der Täter kannten sich durch die gemeinsame Schulzeit. Jana G. fühlte sich der linken Szene zugehörig, der Täter bewegte sich in rechten Kreisen. 2 Jahre zuvor hatte der Täter Jana G. einen Liebesbrief geschrieben. 6 Monate vor der Tat beschimpfte Jana G. den Angreifer als scheiß Fascho. In dem Liebesbrief sahen weite Teile der medialen Öffentlichkeit damals ein Tatmotiv. Im Oktober 1998 wurde der Täter durch das Landgericht Gera wegen Totschlags zu 5,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Trotz der Zugehörigkeit des Täters zur rechten Szene ist Jana G. vom Landgericht Gera nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Fred Blank. Am 26. März 2001 wurde Fred Blank von zwei Neonazis in Grimmen in seiner Wohnung ermordet. Die Täter, die der rechten Szene zugeordnet werden konnten, wurden am selben Tag verhaftet. Vor der Tat verlangten die Täter Geld von Fred Blank. Anschließend traktierten die beiden ihn in seiner Wohnung mit Faustschlägen und Fußtritten. Obwohl einer der Angreifer unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorbestraft war, wurde ein rechtsextremer Hintergrund der Tat von der Staatsanwaltschaft von Anfang an ausgeschlossen. Fred Blank starb an einer Hirnblutung. Er ist vom Landgericht Stralsund nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Ihr habt Lust auf einen Film nach wahrer Begebenheit? Dann könnt ihr am 28.03. um 18 Uhr in die Ziliana Gora in der Grünberger Straße 72 in 10245 Berlin kommen. Leni muss fort, wird dort gezeigt. Ein Film, welcher zur NS-Zeit spielt und das Leben der 5-jährigen Jüdin Leni dokumentiert, welche von ihrer Mutter vor dem Regime versteckt und dann nach Auschwitz deportiert wird. Am Freitag, den 29.03. lädt das Autonome SchülerInnen-Syndikat Berlin zum ersten anarcho-syndikalistischen Jugendkongress. Beginn ist um 11 Uhr. Neben Vorträgen, Filmen, Workshops, Buchvorstellungen und Diskussionen wird es auch Essen und eine Party geben. Stattfinden wird der Kongress in der Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße 22 in 10999 Berlin. Für die Küfer und Konzerte gibt es eine Spendenempfehlung. Mehr Infos zum Programm gibt es auf stressfaktor.squad.net. 2024 ist Superwahljahr. Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen stehen an. Eine drohende Regierungsbeteiligung der AfD ist mehr als nur eine Möglichkeit. Aus diesem Grund lädt die Antifa Friedrichshain am Freitag, den 29.03. um 19 Uhr ins ZGK in die Schwanwebstraße 38 in 10247 Berlin. Unter dem Titel Brandenburg is Calling wird über Aufgaben und Chancen diskutiert. Seit langer Zeit findet in Grünheide eine Waldbesetzung gegen den Ausbau des Tesla-Werks statt. Am 29. März stellt sich die dortige Bürgerinitiative im Wasserwald vor. Darüber hinaus gibt es bei Kaffee, Tee und Kuchen neue Infos über das Einwendungsverfahren gegen den erneuten Bebauungsplan. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Fangschleuse in 15537 Grünheide-Mark. Am 27.03. war Internationaler Tag des Theaters. Aus diesem Grund haben wir uns für euch am 30. März ein Theaterstück rausgesucht. In dem Stück Bei den Linken wird auf 20 Jahre politischen Aktivismus geblickt und wie sich MigrantInnen und die linke Szene begegnen. Empowerment, Missverständnisse, ein humorvoller Blick auf die gemeinsame Bewegung. Sehen könnt ihr das in der Ostpassage in der Konradstraße 27 in Leipzig. Los geht's um 20 Uhr. Eintrittspreise liegen zwischen 7 und 12 Euro. Weitere Veranstaltungshinweise und Informationen findet ihr wie immer unter stressfaktorsquad.net und bei planlosleipzig.org oder natürlich im Radio Korax Kalender. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 28.03.2024. Habt eine schöne Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Gleicher Ort, gleiche Zeit.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?